Ja, einen schönen guten Abend. Unser Bruder hat schon gesagt, wir wollen etwas, eine Bergwanderung unternehmen. Wir brauchen keine Angst haben, einen Absturz wird es nicht geben. Aber wir wollen mal sehen, was Mose auf diesem Wege, zu dem er gerufen wurde vom Herrn, alles erlebt und erfahren hat. Er sagt es ja schon, unser Bruder, je höher man auf einen Berg kommt, umso besser ist die Aussicht, die man hat. Wir hätten auch das Thema nennen können, Mose in der Gegenwart Gottes. Gott hat ihn ja gerufen. Wenn Gott einen Menschen ruft, dann tritt er einfach in die Gegenwart Gottes und erlebt die Gegenwart Gottes. So darf es ja auch bei uns sein, wenn Gott uns gerufen hat mit einem heiligen Rufe. Und Gott hat uns gerufen mit einem heiligen Ruf in die Gemeinschaft mit seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, und will dann diese Gemeinschaft ausgestalten, hin auf den herrlichen Tag, wenn er wiederkommen wird. Der Berg, von dem hier die Rede ist, wird in Vers 12 einmal der Berg genannt, in Vers 13 dann der Berg Gottes und in Vers 16 der Berg Sinai, womit er ja vielleicht am bekanntesten ist. Wir müssen ein wenig in die Geschichte des Mose hineinsehen, dass wir vielleicht einen gewissen Eindruck bekommen, was den lieben Mose da bewegt hat, als er an diesem Berge Gottes, an dem Berge Sinai war. Wir werden ja alle das Leben Mose kennen, 120 Jahre, eingeteilt in 3x40 Jahre, 40 Jahre am Königshof in Ägypten, unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, 40 Jahre Schafologie, sagen manche, war er ein Viehhirte, hat die Schafe seines Schwiegervaters geweidet und dann 40 Jahre hat er das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt, ja, bis kurz vor das verheißene Land. Dann hat ihn der Herr heimgerufen. Am Ende seiner Tätigkeit in den 40 Jahren als Schafhirte kam er einmal mit seiner Herde an diesen Berg Gottes. Und das wird uns allen bekannt sein, an diesem Berge Gottes hatte er dann ein Erlebnis, dass Gott ihm begegnet ist. Da war dieser brennende Dornstrauch. Er brannte und er verbrannte nicht. Und die Schrift sagt, der Engel Gottes war darin. Er trat dann hin, er wurde angesprochen, ihm wurde gesagt, der Boden ist heilig, auf den du jetzt trittst. Überall, wo die Gegenwart Gottes ist, ist auch die Heiligkeit Gottes. Darum tun es immer wieder die Furcht Gottes Not, auch besonders in unserer Zeit. Und dann hat Gott mit ihm geredet. Und Gott gab ihm den Auftrag, er soll zum Pharao gehen. Und er soll das Volk, das Gott sich erwählt hat, in Abraham, in Isaak, in Jakob, das soll er in das Land führen, das Gott für dieses Volk ersehen hat, das er den Vätern verheißen hat. Mose hat viele Einwände gehabt. Wie sollte der Pharao, das war damals der mächtigste Mann von der ganzen Erde, wie sollte der auf diesen Schafhirten hören? Und so weiter. Aber Gott sagte ihm, du wirst das Volk herausführen. Und hier an diesem Berge, da werdet ihr mir dienen. Nun hat Mose das alles erlebt, was Gott ihm gesagt hat. Gott hat den Pharao bezwungen und sie haben dann das Volk ziehen lassen. Und nun stand er mit dem Volk ungefähr 3 Monate nach dem Auszug an dem Berge Gottes. Und hier war ihm alles in Erinnerung, den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und man kann sich vorstellen, Mose möchte gern eine neue, eine weitere Bestätigung haben. Wenn wir die ganze Geschichte des Mose uns ansehen, gerade hier im zweiten Buch Mose, da finden wir schon Kapitel 19, wie sie an den Berg Sinai kam, an den Berg Horeb wird er auch genannt, da hat sie ihn schon auf diesen Berg gezogen, weil er das Wort hatte, hier werdet ihr Gott dienen. Und Gott ist ihm da schon in wunderbarer Weise begegnet, wir werden es dann noch sehen im Text. Er hat die 10 Gebote da oben schon von Gott gehört und viele Anweisungen für das ganze Volk. Aber nun kam eben dieses Neue, auf das Mose ja eigentlich gewartet hat, dass Gott ihn wieder anspricht. Und da lesen wir es gleich im ersten Vers, dass Gott zu ihm sagt, steige zu Gott herauf. Ist was Wunderbares. Wenn Gott einen Menschen anspricht und vor allen Dingen, wenn Gott sagt, komm zu mir herauf. Es ist immer was Wunderbares, wenn der Weg nach oben geht. Wir haben andere Stationen in der Bibel, da geht es hinab, hinab, hinab. Wir denken an den Jona, der vor Gott geflohen ist, da ging es hinab, hinab, hinab. Kann man gleich in den ersten Versen nachlesen. Wenn Gott ruft und man dem Ruf Gottes folgt, da geht es hinauf in die Gemeinschaft mit ihm. Das ist das, was wir auch erleben und erfahren dürfen, dass Gott uns ruft mit einem heiligen Rufe. Und eins dürfen wir gleich hier sehen und erfahren. Alle Offenbarungen gehen von Gott aus. Alles, was nicht von Gott kommt, ja, das ist nie Gold, das ist nur Verführung. Alle Offenbarung, alles wirkliche Gotterkennen, alle Gottesherrlichkeit, alle Glückseligkeit in Gott, alles kommt immer wieder von ihm aus. Wir finden dann, dass Mose, der in besonderer Weise gerufen wurde von Gott, auch eine Begleitung hat. Wird uns gleich im ersten Vers genannt. Als erster wird der Aaron genannt, sein Bruder. Aaron heißt der Erleuchtete. Dann werden die beiden ältesten Söhne von Aaron genannt, der Nadab und der Abihu, die auch sehr schöne Namen haben. Der eine heißt freigebig von Herzen, der andere Vater ist Gott. Zwar ist es ganz schmerzlich, wenn wir den Text weiterlesen, wie diese beiden Söhne des Aaron ganz nah in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Und wenn wir dann im dritten Buch Mose lesen, Kapitel 10, wie gerade diese beiden, die gewürdigt waren, in die Nähe Gottes zu treten, dann mit fremdem Feuer Gott begegnen wollen und haben es dann mit ihrem Leben bezahlt. Es ist mir wieder ein Ernst, eine traurige Sache, wenn wir auch an viele denken, die wir kennengelernt haben, vielleicht sind sie viele, vielleicht wenige, die einmal dabei waren, wo sind sie, wo sind sie? Wenn Gott ruft, dann sollen wir diesem Ruf folgen und bleiben. Dann werden uns noch genannt 70 Älteste. Das wird in Vers 9 noch einmal wiederholt. Wir kommen auf die 70 dann nochmal zu sprechen. Dann ist der Josua dabei, der Diener Mose. Dann ist noch der Hur dabei. Das ist ein Freund von Mose. Und diesen wird gesagt, betet an von Ferne. Den wird nicht gesagt, dass sie in die Nähe Gottes wie Mose treten dürfen. Das wird in Vers 2 nochmal herausgestellt. Mose allein nahe sich zu dem Herrn. Mose allein. Die anderen, die ihn begleiten, das werden wir noch sehen, die dürfen eine gewisse Nähe mit eintreten, dürfen auch ein wunderbares Gotteserleben haben, aber sie dürfen nicht in die letzte Herrlichkeit eintreten, in die Mose eintreten wird. Und von dem Volk wird gesagt, das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Ja, das Volk durfte noch nicht einmal den Berg berühren, denn Gott würde auf den Berg herabsteigen und dann ist all dieser Bezirk, wo Gott hinkommt, heilig. Das Volk war noch nicht bereit für eine solche Gottesbegegnung. In diesem Kapitel 24, das wir betrachten, die Verse 2 bis 8, da gibt der Mose einen Rückblick erst. Da heißt es in Vers 3, Mose erzählte dem Volk alle Worte Gottes. Ich sagte ja, wir können in den Versen, in den Kapiteln 19 bis 23 lesen. All die Mitteilungen, die Gott dem Mose gegeben hat, als er bereits wieder auf diesen Berg gegangen ist. Und alles, was Gott ihm mitgeteilt hat, Mose erzählte alle Worte dem Volke Gottes. Dann kommt ein zweites, Vers 4. Mose schrieb alle Worte Gottes nieder. Mir ist es so wunderbar, dass er erzählt hat und dass er geschrieben hat. Immer wieder hat Gott heilige Männer Gottes aufgefordert zu schreiben. Was wäre, wenn das nicht gewesen wäre, wenn Gott einmal nicht die Schrift gegeben hätte und wenn Gott nicht immer wieder Menschen aufgefordert hätte, schreibe. Wenn wir nur Überlieferungen hätten, was damals passiert ist, an Offenbarungen Gottes, wir hätten ein ganz verzerrtes Bild. Aber Gott hat gesagt, schreibe. Und Mose hat geschrieben. Und so geht es durch die ganze Bibel hindurch. Wir haben es auch in der Offenbarung, gleich Kapitel 1, Vers 19. Da sagt Gott zu dem Johannes, schreibe. Und gibt ihm gleich eine Einteilung, wie er zu schreiben hat. Das erste schreibe, was du gesehen hast. Kapitel 1, er sah den Herrn. Schreibe, was da ist. Kapitel 2 und 3, die sieben Gemeinden waren da. Und dann kommt das dritte, schreibe, was nach diesem geschehen wird. Und dann fängt Kapitel 4 an, nach diesem, zweimal nach diesem. Und dann beginnt eben die ernste Drangsalzeit, die in besonderer Weise Israel treffen wird, aber sicher ganz gewiss auch die Nationen sehr stark berühren wird. Es ist schön, wenn wir darauf achten, auf diese Schreibe, dass Gott uns gleich ein Verständnis seines Wortes schenkt. Ein drittes, er baute einen Altar. Und zwar nahm er 12 Denksteine, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Wir hatten uns die 70 gemerkt, wir wollen uns die 12 jetzt merken, kommen gleich darauf. Und dann ein weiteres, nachdem er erzählt hat, was er geschrieben hat, gesagt hat, baut er einen Altar und bringt ein Opfer dar. Siehe das Blut des Bundes, den der Herr mit euch gemacht hat. Es ist auch wieder ein schönes Thema, mal darüber nachzudenken, über den Bund, den Gott immer wieder gemacht hat. Da könnten wir manches anführen von Noah an, durch die ganze Schrift hindurchgehend, bis er einen Bund, den er mit Jesus gemacht hat. Aber sehr eindrucksvoll ist es für mich, dass Gott im Alten Testament, wo den Juden ihr Bund so wichtig war, dass Gott durch den Propheten Jeremia sagt, Kapitel 31, siehe, ich mache einen neuen Bund. Das heißt mit anderen Worten, der erste Bund ist nicht tragfähig. Der erste Bund kommt nicht zum Ziel. Gott macht einen neuen Bund. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineinsehen, ich glaube 33 Mal kommt das Wort Bund vor, aber 8 Mal sagt das Neue Testament ein neuer Bund. 8 ist die Zahl des Neuanfangs, also ganz wunderbar, die Bibel bringt auch 8 Mal neuer Bund im Neuen Testament. Wäre jetzt manches drüber zu sagen, über diesen neuen Bund, aber das wollte ich nur nebenbei mit erwähnen. Wir hatten uns in diesem ersten Abschnitt einmal gemerkt, die 70 und die 12. Teures Wort aus Gottes Munde haben wir gesungen. Man hat mir schon früher gesagt, kein Wort steht in unserer Bibel umsonst. Also haben wir auch von der 70 und der 12 etwas zu sehen, was Gott uns alles, auch die Zahlen, mitteilen kann. Die 12 ist allen leicht verständlich, wird ja auch genannt, die 12 Stämme Israels. Wir haben also das Volk Israel in seinen 12 Stämmen. 70, nun alle von uns, die die Bibel lesen, die wissen, was die 70 bedeutet. Gott hat die Zahl der Völker nach den Söhnen Jakobs festgelegt. Jakob zog mit 70 Söhnen, mit 70 Seelen nach Ägypten. Danach hat Gott die Zahl der Völker festgelegt. Da könnten wir noch manche Schriftstellen dazu heranziehen, dass die 70 eben in der Bibel die Zahl der Völker ist. Vielleicht nur eine Zahl oder eine Stelle. In 1. Mose 10 haben wir ein Zeugnis, das eigentlich einmalig ist in der ganzen Literatur, die es gibt. Wir haben eine Völkertafel. die es in dieser Weise eben nur in unserer Bibel gibt. Wie die Menschheit von Noah sich aufteilt. Wir kennen die drei Söhne, Sem, Ham, Japhet. Die werden uns in Kapitel 10 genannt. Und wenn wir die ganzen Nachkommen, die dort angegeben werden, von diesen drei Söhnen Noahs zusammenzählt, kommen wir auch wieder auf die Zahl 70. Also Gott hat die Völker von jeher in die 70 eingeteilt. Wir haben also die 12 und die 70. Die 12, das Volk Israel, 70, die Zahl der Nationen. Wie kommen die zusammen? Gott gibt da in seiner Bibel ganz wunderbare Andeutungen. Im zweiten Buch Mose, einige Kapitel zuvor, Kapitel 15 wohl, da kommen sie auf ihre Wüstenwanderung nach Elim. Und da sagt die Bibel, in Elim, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. 12 Israel, die Wasserquellen. 70 die Palmbäume. Ein Bild für die Völker, für die Nationen. Wie wäre es um die Nationen bestellt, wenn das Wasser nicht da wäre? Und gerade dort in der Wüste. Aber welche Aufgabe hätten die 12 Wasserquellen, wenn nicht da 70 Palmbäume wären, die versorgt werden sollten? So könnten wir weitergehen in der Bibel und könnten manche Stellen sehen mit der 12 und der 70. Jetzt ist Israel noch geschmäht und fast die ganze Welt ist gegen Israel. Wie wird es sein, wenn Israel gerettet wird? Da gibt es eine schöne Stelle beim Propheten Sacharja. Dann werden 10 Männer aus den Heiden ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und werden sagen, wir wollen mit euch gehen. Wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Eine sehr schöne Stelle über die 70 habe ich noch in 4. Mose 29 gefunden. Da werden uns verschiedene Feste Israels genannt. Als letztes das Laubhüttenfest sollte 7 Tage gefeiert werden. An jedem Tage sollten Opfer dargebracht werden, ganz bestimmter Art. Sie waren alle gleich, nur die Farren waren unterschiedlich. Das fing zunächst an, am ersten Tage 13 Farren, am zweiten Tage 12 Farren und immer weiter bis am siebten Tag 7 Farren. Denkt man, das ist doch merkwürdig, dass die Bibel sowas niederschreibt. Aber wenn man die ganzen Farren zusammenzählt, kommt man eben auf 70. Und da war es mir erst einmal eine Freude gewesen. Ich war mit einem Juden zusammen, einem Gläubigen, der an Jesus glaubt. Und er sagte, am Laubhüttenfest, da haben wir von jeher für die Nationenwelt einen Pfarren dargebracht, eben 70. Und dann sagte er so schön, am achten Tage, dann haben wir nur noch einen Pfarren dargebracht, nämlich für uns, für Israel. Also, die Juden sehen es von jeher so an, dass sie für die Nationen da sind und einmal den Nationen dienen werden. Vielleicht noch eine letzte Stelle. Wir kennen im Lukas-Evangelium noch Markus und Matthäus, dass der Herr seine 12 Jünger ausgesandt hat. Immer 2 zu 2. Und nur im Lukas-Evangelium hat er nach den 12 noch einmal 70 ausgesandt. Die 70 weisen wieder hin, dass einmal die 12 die Botschaft zu all den Völkern, zu den Nationen bringen werden. Jetzt gehen wir weiter. Wir finden dann, wie die ganze Gruppe hinaufsteigt den Berg, sie stiegen hinauf und dann kommt ein schönes Begegnen. Sie sahen den Gott Israels. Der Gott Israels, niemand hat Gott den Vater gesehen, das kommt später. Aber sie sahen den Gott Israels. Das ist der Herr Jesus, der immer wieder in bestimmten Zeiten herniedergestiegen ist und sich den Menschen zugewandt hat. Sie sahen den Gott Israels. Und dann möchte er ja diesen Gott Israels erklären und kann es nicht. Er hat immer zwei Worte, wie. Wir sahen ihn, unter seinen Füßen war es wie das Werk von Saphirplatten, eben hell, herrlich. Oder wir sahen ihn wie der Himmel selbst an Klarheit oder besser übersetzt vielleicht, wir sahen ihn wie das Wesen des Himmels. Sie haben in das Wesen jetzt hineingeschaut, als sie so in die Nähe Gottes kamen. Sie schauten Gott und sie aßen und tranken. Wir haben hier wieder eine der Stellen, von denen wir so viel in der Bibel haben, wo uns etwas von der Sehnsucht Gottes mitgeteilt wird. Gott hat ein Verlangen, bei den Menschen zu sein. Gott möchte bei den Menschen wohnen. Das fängt ja gleich auf der ersten Seite der Bibel an, im Garten Eden. Gott nahte in der Kühle des Abends, um bei den Menschen zu sein. So können wir die ganze Bibel durchgehen, bis zum letzten Blatt der Bibel, die Offenbarung, wo Johannes den neuen Himmel, die neue Erde sieht und wie das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt auf die Erde. Und dann wird uns gesagt, und Gott wird bei den Menschenkindern wohnen. Dann wird das tiefste Sehnen Gottes, in Gemeinschaft mit den Menschenkindern zu sein, gestillt werden. Ist auch eine tiefe Botschaft für uns. Wir haben ja im Neuen Testament an einigen Stellen das Zeugnis, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne. Euer Tempel, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, euer Leib ist ein Tempel Gottes. Gott sucht Gemeinschaft mit den Menschen. Wird hier in wunderbarer Weise angedeutet. Sie aßen und tranken. Ich glaube, in Jesaja 25, Vers 8, wird schon prophetisch etwas gesagt, wie Gott sich das einmal denkt in seiner Begegnung mit den Menschenkindern. Ich müsste den ganzen Abschnitt lesen, ich greife nur mal heraus. Ach ja. Und Jehova der Heerscharen wird auf diesem Berge allen Völkern ein Mahl von Fettspeisen bereiten, ein Mahl von Hefeweinen, von markigen Fettspeisen, geläuterten Hefeweinen. Und er wird auf diesem Berge den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert. Die Decke, die über allen Nationen liegt, wird er wegnehmen. Den Tod verschlingt er in Sieg. Gott will einmal allen Völkern ein solches Mahl bereiten auf seinem heiligen Berge. Und dann wird er das tun, er wird die Decke wegnehmen. Wir wissen meistens nur, dass eine Decke über Israel ist und die Decke muss einmal weggetan werden. Ich möchte sagen, wir dürfen die ersten glücklichen Leute sein, wo Gott die Decke weggenommen hat. Dass wir Menschen sein dürfen, die wir glauben dürfen an diesen ewigen, wunderbaren Gott. Und dann wird einmal von Israel die Decke weggenommen werden und dann werden sie den erkennen, in den sie gestochen haben. Und hier haben wir das Wort, Gott wird einmal die Decke wegnehmen von allen Völkern. Und da ist dieses tiefe Wort, Gott wird den Tod besiegen, er wird den Tod verschlingen hinein in Sieg. Nun geht die Wanderung weiter. Es heißt in Vers 12, der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und sei da selbst. Mose allein, hieß es ja von Anfang an, soll auf den Berg auf die Spitze steigen zu Gott. Und darum hier die Wiederholung, steige zu mir herauf. Und das andere, und sei da selbst. Also wenn Gott auf uns ruft, dann sollen wir bleiben. Und darum haben wir so oft in unserer Bibel im Neuen Testament das Wort bleibe. Bleibe in Jesu, bleibe in ihm. Und dann sagt der Herr zu ihm in diesem Vers 12, ich werde dir geben. Wird ein Dreifaches genannt, das erste, die steinernen Tafel. Ist uns allen bekannt, die 10 Gebote. Gott hat sie, Kapitel 20, schon dem Mose mündlich mitgeteilt. Nun bekommt er die zehn Gebote auf den 2 Tafeln aus Stein von Gott selbst darauf geschrieben. Aber Gott gibt ihnen ein zweites, das Gesetz, die Tora oder die Zielgebung. Er gibt ihnen ein drittes dem Mose, das Gebot, die Mitzua. Und nun heißt es, dass Gott sagt, welche ich geschrieben habe. Als ich mich mit dem Text beschäftigte, hat mir das tief angesprochen. Die 10 Gebote von Gott geschrieben, das wissen wir. Aber auch das Gesetz und das Gebot, Gott sagt, welche ich geschrieben habe. Ich hatte den Eindruck, dass das ein Punkt ist, der gerade in dieser Frage mit dem Gesetz noch nicht so richtig bedacht worden ist. Weiter wird uns gesagt, der Josua begleitet ihn. Es ist auch wunderbar, den Josua sich anzusehen. Von dem wird ja später gesagt, er wich nicht aus dem Hause Gottes. Josua ist ein Bild für die Sohnschaft. Und von dem Sohn wird gesagt, er bleibt für immer im Hause. Aber Mose sagt den anderen, sie sollen hier bleiben und sollen warten, bis wir zurückkehren. Ja, wir lesen dann später, Mose war dann 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berge. Und da können wir uns vorstellen, dass es dieser Reisegruppe, die der Mose begleitet hat, wohl ein wenig zu lang geworden ist. Sie haben sicherlich auf das Wort Mose nicht geachtet. Bleibet, bis ich wiederkomme. Nein, sie sind herabgestiegen. Und wir wissen ja, welche Not das für das ganze Volk gebracht hat. Und auch für den lieben Aaron. Da hat es den ersten Bundesbruch gegeben. Da haben das goldene Kalb gemacht. Und dann haben sie sich erkühnt zu sagen, das ist dein Gott. Der hat dich, Israel, aus dem Lande Ägypten herausgeführt. Jetzt eben haben sie das Kalb gemacht und sind schon etliche Monate aus dem Lande draußen und behaupten, dieses Kalb hat euch herausgeführt. Aber wir gehen nochmal weiter. Vers 15 heißt es dann, Mose stieg auf den Berg, die Wolke bedeckte den Berg. Die Wolke ist die Schechina, die immer wieder auf dieser Wüstenwanderung das Volk begleitet hat. Und dann, als der Tempel gebaut war, die Stiftshütte, dass immer wieder die Schechina da war, am Tage als eine Wolkensäule und nachts als ein Feuer. Und dann heißt es Vers 16, und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berge Sinai. Wörtlich heißt es, die Herrlichkeit des Herrn wohnte auf dem Berge Sinai. Wenn man also genau hineinsieht in das Wort, spürt man immer wieder die Sehnsucht Gottes. Er will wohnen bei seinen Menschenkindern. Und dann heißt es, die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tage rief Gott Mose aus der Mitte der Wolke. Weiter wird uns gesagt, das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel der Berge vor den Augen der Kinder Israel. Kinder Israel waren unten und haben nur ja, dieses Naturwunder erlebt, dass dieser ganze Berg dann oben in ein Feuer gehüllt war, da oben die Spitze, wo der Mose war. Ja, sie sind mehr erschrocken als erfreut. Und immer wieder spüren wir, dass das Volk noch nicht bereit war, noch nicht fähig war, zu einer Begegnung mit Gott. Aber von Mose wird gesagt, Mose ging mitten in die Wolke hinein, er stieg auf den Berg und Mose war auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. 40 Tage und 40 Nächte, ja eine lange Zeit. Aber wenn wir uns den Text ansehen, da werden diese 40 Tage eingeteilt, 6 Tage und dann der 7. Tag. 6 Tage waren Wartezeit für den Mose. Da war sicherlich noch viel dunkel bei ihm oder um ihn herum durch diese Wolke Gottes. 6 Tage Stille, 6 Tage warten. Nur im Herzen das eine, Gott hat mich gerufen, Gott wartet auf mich, Gott will mich, Gott wird sein Wort erfüllen. So haben wir vielleicht auch manchmal in unserem Leben eine Wartezeit. Vielleicht nicht 6 Tage, vielleicht weniger, vielleicht auch mehr. Aber Gott hat das alles auch in unser Leben hinein verordnet. Und am 7. Tage, da rief er den Mose aus der Mitte der Wolke hinein in die Herrlichkeit Gottes. Was muss das für den Mose gewesen sein? Nach 6 Tagen, am 7. Tage, hinein in die Herrlichkeit Gottes, den Lichtglanz Gottes zu erleben und zu erfahren. Wie tief das den Mose innerlich bewegt hat, merken wir einige Kapitel später. Als Mose nach den 40 Tagen heruntergeht, weil Gott ihm sagt, dein Volk hat sich verdorben, geh hinab. Und dann hat er ja das goldene Kalb gesehen. Und dann sahen wir den Zorn des Mose, wie dieses Kalb zu Pulver zermalmt hat, zerstreut hat, die Kinder, dass sie trinken hat lassen. Er musste das reinigen. Und dann war er ja lange mit Gott im Gespräch. Gott sagte ihm, ich müsste das Volk verderben. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und wie ist dann Mose für dieses Volk eingetreten? Und in all diesem Reden mit Gott, dann kommt plötzlich die Bitte Moses, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Da merken wir, was Mose an diesem 7. Tag erlebt hat. Diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, diesen einzigartigen Lichtglanz, das hat ihn so erfüllt, dass er sich sagte, wenn ich doch jetzt wieder deine Herrlichkeit schauen darf, dann werden all die Dinge, um die es jetzt geht, doch geordnet. Du bist größer als alles. Aber ich glaube, dass vielleicht auch prophetisch gesehen die 6 und die 7 uns etwas zu sagen haben. Ich sage ja nichts Neues. Und Dinge, die wir vielleicht schon gehört haben. 6 Schöpfungstage. Und am 7. Tage ruhte Gott von allen seinen Werken, weil er sah, dass alles gut war. Sehr gut. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, Psalm 90, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und Petrus greift das auf in seinem zweiten Brief, auch in einer ganz bestimmten Stelle, wo es um die Wiederkunft Jesu geht, wo daran erinnert, dass schon verschiedene Himmel und Erden waren und dass die jetzige Erde und die jetzige Himmel untergehen werden. In diesem Zusammenhang gebraucht er, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und dass er es wirklich so meint, kann man im letzten Vers lesen, Wolle Vers 18, 2. Petrus 3, 18. Da spricht er von dem Tag des Äons. Und meist mit Ewigkeit übersetzt, steht Äon. Er sieht also den kommenden Äon. Und wir lesen ja in der Offenbarung an 6 Stellen 1000 Jahre. Also, Petrus bestätigt eigentlich, dass man so denken darf. 1000 Jahre wie ein Tag wie 1000 Jahre. Ich glaube, wir haben noch weitere Hinweise in der Bibel. Ich will vielleicht 2 herausgreifen. Wir haben Matthäus, Markus, Lukas, ja diesen Bericht, wie Jesus auf den Berg der Verklärung geht. Da heißt es zuvor, dass der Herr sagt, es stehen hier einige, die werden den Tod nicht sehen, bis sie den Sohn des Menschen gesehen haben, in seinem Reiche. Das heißt also wirklich in seinem Reiche, nicht mit seinem Reiche. Denn es ist mir schon begegnet, dass manche gesagt haben, was der Herr da gesagt hat, stimmt doch nicht. Die sind doch gestorben und haben das Reich nicht erlebt. Ich sage, ja, du musst genau lesen. Nicht mit seinem Reiche, sondern in seinem Reiche. Und sie haben es gesehen, wie der Herr in seinem Reiche sein wird. Und wie heißt der Bericht? Nach 6 Tagen. Das ist dann der 7. Tag. Und am 7. Tage, da sahen sie den Herrn, wie er sein wird in seinem Reiche. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und dann kamen ja Mose und Elia und sie haben sich unterredet. Dann kam das Zeugnis Gottes, das ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Vielleicht eine andere Stelle noch für die Kennzeichnung dieser Zeit im Hosea, dem kleinen Propheten, von den 12 Propheten der erste. Da haben wir Kapitel 5 am Schluss, Kapitel 6 am Anfang, auch einen schönen Bericht in dieser Weise. Der Herr spricht, Vers 15, ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Ich werde zurückgehen an meinen Ort. Der Herr, Himmelfahrt, er kehrt zurück zum Vater. Und was sagt er im Blick für Israel? Bis sie ihre Schuld büßen, bis sie mein Angesicht suchen, in ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Wir spüren in unseren Tagen die Bedrängnis Israels und es wird unweigerlich dahin kommen, dass sie den Gott ihrer Väter suchen werden. Kapitel 6, dann werden sie sagen, kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben, am 3. Tag uns aufrichten und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns den Herrn erkennen und so weiter. In ihrer Bedrängnis werden sie mich suchen. Und dann greift der Herr ein. Nach 2 Tagen wieder beleben. Nach 2000 Jahren nach seiner Himmelfahrt. Und dann nicht nach 3 Tagen, sondern am 3. Tage. Da werde ich sie wieder aufrichten. Wir spüren, liebe Geschwister, wir sind in eine besondere Zeit eingetreten. Wir sehen es an den Zeichen der Zeit und wir dürfen es auch aus dem Wort Gottes an mancherlei Stellen ersehen. Auch hier an der Geschichte, die Mose erlebte, als er von Gott auf den Berg Gottes gerufen wurde. Aber es sind uns erstmal 7 Tage genannt. Er war aber 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berge Gottes, in der Gegenwart Gottes. Da bleiben noch 33 Tage. Gott hat dem Mose viel zu sagen gehabt. Das wollen wir gleich kurz einmal erwähnen. Unsere Zeit wird dann bald um sein. Ich hatte auch mal mir Gedanken gemacht, was mag die Zahl 33 bedeuten? Es gibt gar nicht viele, die sich in den einzelnen Zahlen, in der Deutung ein wenig auskennen und hineinbegeben. Ich las bei einem 33 die Zahl der Ruhe. Da dachte ich, wo mag das herkommen? Da dachte ich, guck doch mal den 33. Vers der Bibel an. Und der 33. Vers, Gott ruhte von allen seinen Werken. Da dachte ich, nur dann kann es doch mit der Ruhe zusammenhängen. Gott will die Ruhe führen. Das war jetzt in den 33 Tagen. Ich sagte schon, der Herr redete zu Mose und sprach zu ihm. Er hatte ihm viel mitzuteilen. Wir werden jetzt in Kapitel 25 mal kurz hineinsehen. Dann finden wir das Hauptanliegen Gottes. Ein Heiligtum soll gebaut werden. Nun sagt er als erstes, die Kinder Israel sollen mir ein Hebopfer bringen. Wenn wir jetzt an das Volk denken, 400 Jahre geknechtet in dem Volk Ägypten. Wo sollen die Schätze herbringen? Und dann ist es schön, wenn man die Bibel hineinsieht. Als Gott mit dem Abraham einen Bund schließt, 1. Mose 15, dann sagt er ihm, du wirst einen Samen haben von deiner Frau, von der Sarah, den Verheißenen. Und sie werden eine Zeit lang, nämlich 400 Jahre, nicht in diesem Lande wohnen. Sie werden in einem fremden Lande sein, in einer Knechtschaft 400 Jahre. Und nach 400 Jahren werde ich sie herausführen mit großer Beute. Gott hat also schon daran gedacht, vor 400 Jahren, sie werden nicht leer aus Ägypten herausziehen. Eigentlich tröstlich der Gedanke, auch für unser Leben. Gott hat alles zuvor bedacht. Wenn wir das vielleicht im Glauben mehr ergreifen könnten, würden wir vielleicht in manchen Fragen nicht so ängstlich sein. Einfach vertrauen, Gott hat es zuvor bedacht. Und als der Mose dort an dem Berge von dem Engel Gottes, der später Jehova und Gott heißt, den Auftrag bekam, einmal das Volk herauszuführen, dann sagt Gott auch zu ihm, Kapitel 3, Vers 22, du wirst mit großer Beute aus diesem Volke herausziehen. Und als es dann soweit war, dass das Heiligtum gebaut werden sollte, da mussten sie alle ihre Schätze abgeben. Und da waren sie so willigen Herzens, dann haben sie alle diesen Reichtum, den sie von den Ägyptern mitgenommen hatten, haben sie dann zur Verfügung gestellt. Und dann kommt eine wunderbare Stelle. Dann kommt der Ruf in die ganze Versammlung hinein. Stopp, ihr dürft nichts mehr abgeben. Es ist genug da. Ich habe gedacht, so manches christliche Werk würde sich sehr freuen, wenn sie auch einmal diesen Ruf sagen könnten, keine Spenden mehr. Wir sind so gut versorgt von unserem Gott. So war es damals. Es werden 14 verschiedene Bestandteile genannt. Wir haben gerade kurz gesehen, wie die zu diesem Volke gekommen sind. Und das waren nicht geringe Dinge und nicht geringe Mengen. Ich nenne nur mal die ersten drei, die genannt werden: Gold, Silber und Erz. Gold wurde gebraucht, 1,5 Tonnen für dieses Kunstwerk. Silber 4,4 Tonnen und Erz 3 Tonnen, also ungeheure Mengen. Und dann sagt Gott, nachdem das geklärt ist: Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Ich habe schon einmal gesagt, die Sehnsucht Gottes bricht immer wieder in seinem Wort durch. Er möchte bei den Menschenkindern wohnen. Ganz besonders bei denen, die er wählt, die er berufen hat. Denke an das schöne Lied von Terstegen, nicht? Wie heißt es? Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Also sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Und dann sagt der Herr ganz klar: Also sollt ihr es machen. Gott hat dem Mose eine ganz klare Anweisung gegeben, wie das Heiligtum zu machen ist. Er hat es nicht der Idee des Mose überlassen, er hat es nicht den Ideen der Künstler überlassen, die da tätig waren an diesem Bau, sondern Gott sagt: Also, so wie ich das jetzt zeige, und er zeigt ihm die himmlische Wirklichkeit, das himmlische Muster, also sollt ihr es machen. Wenn wir auf diese Dinge achten, dann hat das uns alles viel zu sagen. Paulus schreibt zum Beispiel an Timotheus: Auf dass du wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Wir sind in eine Zeit eingetreten, wo man so viele neue Ideen in die Gemeinde Gottes hineinträgt und man meint, man würde Gutes tun. Und wir haben den Eindruck, man geht am Wort Gottes vorbei. Also sollt ihr es machen. Also sollte es sein. Ich will jetzt nur mal kurz die Reihenfolge nennen, die Gott jetzt gegeben hat dem Mose, die göttliche Reihenfolge, wie diese Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft gemacht werden soll. In der Nummer die ersten 4 oder 5 Stücke. Es ist mir ganz wunderbar, die Reihenfolge, die Gott wählt. Das erste, was er nannte, die Lade, die Bundeslade, also der Kasten, der im Allerheiligsten stand. Das will sagen, das war ja der Punkt, der Ort, von dem Gott sagte: Hier, Mose, da werde ich mit dir reden. Also die Bundeslade sagt an, alle Offenbarung geht von Gott aus. Und darum ist es so wichtig, wie wir es gesungen haben: Teures Wort aus deinem Munde. Das zweite, der Tisch, der Schaubrottisch, auf den ja immer wieder die Schaubrote gelegt worden sind. Und wir wissen ja, dass das ein Symbol auf den Sohn Gottes ist, der ja besonders im Johannesevangelium Kapitel 6 wiederholt gesagt hat: Ich bin das Brot, das im Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Ich bin das Brot Gottes. Ich will also sagen, das erste, die Lade, die Offenbarung geht von Gott aus. Alle Offenbarung Gottes kommt im Sohne Gottes zu uns. In dem Sohn, der der Welt das Leben gibt. Das dritte, was Gott dem Mose zeigt, das ist der Leuchter, der siebenarmige Leuchter. Hier haben wir vielleicht eine doppelte Symbolik. Einmal dürfen wir den Leuchter sehen, ein Zeugnis auf Jesus. Unser Bruder hat uns ja am Anfang gesagt, was Mose geschrieben hat: Sie ist es, die von mir zeuget, also auch der Leuchter. Der Jesus hat ja gesagt, klar und deutlich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der kann nicht im Finstern leben. Er wird das Licht des Lebens haben. Aber wir dürfen es auch sehen als ein Bild auf den siebenarmigen Leuchter, als ein Zeugnis auf den Geist Gottes. Wie der Herr es ja gesagt hat in Johannes in den Abschiedsreden, wenn er, der Geist, gekommen ist, der Geist der Wahrheit, er wird euch in das Ganze der Wahrheit führen. Er wird euch das Kommende verkündigen. Er wird den Herrn der Herrlichkeit in uns verklären. Und nachdem das von Gott mitgeteilt worden ist, kommt als nächstes die Wohnung. Dass die Wohnung für all die Gegenstände bereitet wird. Man hat die Wohnung ja das goldene Haus genannt, ist ja alles mit Akazienholz gebaut, alles mit Gold, mit reinem Gold überzogen. Auch eine wunderbare Symbolik auf den Herrn. Ich will nur die vier Decken einmal kurz erwähnen, die über diesem goldenen Haus gewesen sind. Die oberste Decke war das Dachsfell. Wenn man das Dachsfell ansieht, keine Schönheit, unansehnlich. Der Herr kam in diese Welt und wie sagt die Bibel, er hatte keine Schönheit, so dass wir seiner begehrt hatten. Das nächste, rot gefärbte Bitterfelle. Rot, die Farbe des Blutes, dass der Herr gekommen ist, sein Leben zu geben zur Erlösung für viele. Drunter das Ziegenhaardecke, weiß. Überall, wo das Blut Jesu angenommen wird, tritt man ein in diese wunderbare Reinheit, die nur der Herr allein geben kann. Und dann kommt drunter die vierte Decke, die ist in den vier Farben, mit den Cherubim, ein Zeugnis, ein Bild für die Herrlichkeit. Dass wir also sehen dürfen, unansehnlich, ja, so war der Herr in den Tagen. Und doch sagt die Bibel, er ist der schönste der Menschensöhne, beides. Und er kam, um sein Leben zu geben, sein Blut zur Erlösung für viele. Dann kam das Weiß, da geht es in die Reinheit hinein und dann kommt die Herrlichkeitsdecke, dann will sich Gott uns offenbaren in all seiner Herrlichkeit. Vielleicht mal so viel für heute Abend, für unsere kleine Wanderung mit Mose zusammen auf dem Berg Gottes.